Das Wort für unseren Schwestergottesdienst steht im Evangelium des Johannes im Kapitel 6. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.
Ja, liebe Gemeinde, ich finde manchmal, habe ich früher aber gedacht, wenn Jesus heute da wäre, da wäre vieles einfacher. Da wäre vieles einfacher und da würde auch im Glauben vieles einfacher mir von der Hand gehen. Aber ich denke, das ist und wäre nicht so. Ich glaube, wir wären ganz schön herausgefordert. Ganz schön herausgefordert, weil Jesus so vieles durchbricht und anders sieht und ja, Dinge macht und tut, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben. Und ich möchte heute ein Stück, dieses Kapitel 6, ein Stück durchgehen mit Ihnen so Stück für Stück. Und da werden Sie merken, wie die Jünger, wie die Leute ringsherum herausgefordert waren. Herausgefordert von dem, was Jesus tat. Ganz am Anfang, da wird erzählt die ganz bekannte Geschichte von der Speisung der 5000. Jesus hat lange gepredigt und jetzt war Hunger angesagt. Doch was war und was sollten sie tun? Der Edeka, Penny heißt, glaube ich, im Wolkenstehe, der Edeka, der war weit weg und war vielleicht auch zu, weil war im Sabbat und da war Ruhe. Jedenfalls, sie hatten nichts zu essen. Und da brachte jemand 5 Brote und 2 Fische. Und da sollten die Jünger auf einmal ein göttliches Prinzip, ein Prinzip von Jesus kennenlernen. 5 Brote und 2 Fische. 5000 Leute, wenn ich heute auch komme, wir sind keine 5000. 5 Brote und 2 Fische, da kommen wir nicht weit. Kannst schweigen davon und sagen, ey, ich Fisch, ich bin vegetarisch drauf. Dann komme ich bis zur 2. Reihe. Und da, wie geht das? Das göttliche Prinzip, was Jesus anwendet, sagt, wir haben was. Und ich gebe euch das und es wird reichen. Ich glaube, die Jünger hätten sagen können, das hat so einen Sinn, das wird nie reichen, das fangen wir gar nicht an. Wenn ich dann 3. Reihe schon das Gemecker höre, dass das Brötchen schon altbacken ist, weil ich es 3 Mal in der Hand hatte. Nee, ich mache und fange gar nicht mehr an. Ich glaube, das will uns Jesus vielleicht ganz deutlich sagen. Der hat uns alle begabt und ausgestattet. Dinge in die Hand gegeben, an Zeit, an Mitteln, Methoden. Und wir stehen vor der Wahl, ob wir sagen, ach, das hat gar keinen Sinn. Also ich und Reden, das ist wie Mauer und Schweigen zusammen. Ja? Also wie soll ich denn reden vor anderen Leuten? Das geht nie. Und warum soll ich denn gerade loslaufen? Das könnte andere machen. Ja, daneben an, der ist genau der Richtige. Das göttliche Prinzip, was Jesus dir in die Hand gibt, sagt, ey, du, ich gebe dir was aufs Herz. Und wenn ich dir aufs Herz gebe, dann glaube ich das auch, dass du das Zeug hast, genau das zu bewirken. Und du stehst vor der Wahl, will ich das oder will ich es nicht? Will ich Jesus folgen oder nicht? Will ich den Leuten daneben an vergeben? Oder will ich erst warten, was hier richtig ist, dass die erst mal kommen? Die haben es ja schließlich angefangen. Was ist das mit uns? Ich glaube, die Jünger waren herausgefordert. Und es, in der Bibel, das finde ich das Tolle, es wird nie von den Wundern erzählt, wie das gewesen ist, wie das abgelaufen ist. Darum geht es gar nicht. Sondern das, was angefangen ist, Jesus was vertraut hat. Und wenn die Leute vertraut haben, konnte Jesus Wunder tun. In meiner Jugend, kann man gut erinnern, Theo Lehmann erzählte mal, und vielleicht war es ja so, dass der eine gesagt hat, Mensch, die backen ihre 5 Brote und 2 Fische aus. Da, ich habe meine Bambüchse noch mit. Ach, die habe ich noch gar nicht, doch nicht gegessen. Meine Frau hat es voll gemacht. Und backt die aus und gibt sie weiter und auf einmal reicht's. Oder war es vielleicht so, dass Gott einfach Wunder getan hat und vermehrt hat, wo wir nicht gesehen haben, nicht vertraut hätten. Mit diesem Wunder in dem Blick, was die Leute erlebt haben, ja, geht's nun weiter. Die Jünger sind begeistert und nicht nur die, auch die 5000 Leute. Und sie bedrängen Jesus und Jesus, der macht wieder, was er immer macht, er zieht sich öfters mal zurück. Zurückziehen, nicht weil er die Begeisterung liebt und nicht weil er sagt, hier, schaut alle auf mich, wie toll ich bin, sondern weil er die Verbindung zu Gott braucht. Ich glaube, die brauchen wir auch, immer wieder uns zu suchen und zu finden, was dran ist. Und die Leute, die suchten Jesus, wo ist er denn jetzt? Am nächsten Tag fanden sie ihn in der Synagoge von Kapernaum. Sie hatten noch das Wunder vom Vortag im Blick und jetzt dachten sie, das Gesprächsthema geht gleich weiter. In der Synagoge war es üblich, dass ein prophetischer Text vorgelesen wird und der auch ausgelegt wird. Aber auf einmal nahm Jesus Bezug auf das, was am Vortag passiert ist. Er sagt laut, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und dürsten. Wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Also genau das, was die 5000 hören wollten. Genial, das, was wir letzte Woche, gestern erlebt haben, das geht nun weiter. Oh toll, Jesus, er wird so weitermachen. Da bin ich an der richtigen Stelle. Und Jesus liest und sagt weiter, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Na, da hat er was gesagt. Für das Fleisch dieser Welt. Da stritten, so heißt es in unserem Text, die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns Fleisch zu essen geben? Nun muss man verstehen, das, was er dort sagt, ist für die Pharisäer undenkbar. Wer isst denn hier was? Fleisch mit Blut, das hat ein Jude nicht zu essen. Und Jesus legt noch eins drauf, er sagt ihm, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wenn mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, ja, das ewige Leben. Wissen Sie, was das die Juden herausfordert? Das zu hören und das auch zu verstehen in irgendeiner Weise? Denn das war für die der Gipfel. Der Gipfel der Frechheit. Wusste nicht Jesus, dass gläubige Juden niemals Blut essen und trinken würden? Das war ein No-Go. Keiner würde dagegen verstoßen. Das wäre er selbst verstoßen. Und das Verbot des Blutes, das ist ja nicht eine Erfindung der Juden, das hatte schon Gott zu Noah gesagt damals. Und es war eine Anweisung. Zum Bundesschluss gehörte das. Im Blut sah man die Seele des Tieres verortet. Aber der andere Hintergrund war auch, dass die Heiden bei den Riten des Blutes tranken, um etwas von den Geistern desjenigen, der da gegessen und getrunken wurde, aufzunehmen. Und dieses heidnische Handeln hat Gott schlichtweg verboten, denn es ist auch ein Blick darauf, welche Mächte du dich einlässt. Habe nichts damit zu tun, so sagte Gott. Und das hat Jesus auch wieder neu auch deutlich gemacht, hat nichts zu tun mit Geisterbeschwörung, Zauberei. Die gesamte Esoterik ist auch für uns Christen tabu. Und es fängt manchmal ganz leise an. Ich kenne eine Dame, gar nicht so weit weg, die pendelt alles aus. Keine Ahnung, wie sie angefangen hat damit. Aber jede Aussage, jede Sache wird ausgependelt. Es könnte doch das Pendel was sagen. Und es ist eine Macht, die über uns kommt, die uns gefangen nimmt und die uns den Blick frei, nicht frei macht, sondern ganz eng nimmt. Und Gott sagt nein. Und trotzdem, die frommen Juden wollten es ganz besonders richtig machen. Also kein Tropfen Blut. Deswegen haben die auch Tier ausbluten lassen. Das Fleisch wurde nochmal gewässert, damit ja nichts dran kam. Milch und Fleischprodukte hatten bei Juden haben nie was zusammen zu suchen, denn sie sollten nicht zusammenkommen. Aber wie war das dann gemeint, dass sie sein Blut essen, sein Fleisch trinken sollen? Wenn wir das hören, dann denke ich, hören wir sofort, da geht es ums Abendmahl. Damals für die Juden vielleicht und für die Jünger noch gar nicht zu verstehen. Aber sie waren herausgefordert. Wissen Sie, können Sie sich reinfühlen, was das für die Juden bedeutet hat? Was Jesus so Unbequemes, so Komisches gesagt hat? Es hat ihre Grundfesseln ihres Lebens, ihre Sachen, die sie immer, wo sie klar waren, das ist richtig, erschüttert. Und ich frage mich manchmal, kann dich Jesus noch erschüttern? Kann dich Jesus durcheinander bringen? Oder bringt er dich deswegen nicht durcheinander, weil du nur noch halb hinhörst oder nur das nimmst, was du brauchst? Weil du nur das, was du und was dir passt, dann für richtig empfindest? In unserem Text heißt es dann, viele unserer Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Natürlich nahmen sie Anstoß. Natürlich, es hat sie herausgefordert. Und es fordert auch uns heraus, wenn wir wirklich mit Jesus gehen. Es fordert uns, es sollte uns herausfordern, wenn er Dinge uns sagt. Ich habe schon öfters in Trebach auf die Jahreslosung verwiesen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Denn wenn das nicht Herausforderung schlichtweg ist pro Tag, alles. Der nervische Nachbar, der nervische Pfarrer, die Leute, die rumstehen, die Dinge, die mir querstehen, die Dinge, die in meinem Leben so anders laufen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wer das ernst nimmt, sollte er da nicht herausgefordert sein? Ich denke, die Jünger waren es schlichtweg. Es passt nicht ihr Denk und ihr Thema hinein, was sie leben. Und ich frage dich, passt Jesus bei dir in dein Denk und Schema hinein, in dein Lebensschema? Kann er wirklich hineinreden? Oder soll er eher zu deinen Lebenswegen, die du schon gehst, einfach erwartest du, dass er ein fettes Ja sagt? Das machst du so fein. Und du musst dich nicht ändern, du machst deinen Trott weiter. Gott möchte, dass seine Lebenswege mit uns, dass wir diese Wege gehen. Dass wir fragen, Gott, was hast du mit mir vor? Was willst du von mir? Und da brauche ich eben den Fokus, da brauche ich eben den Blick auf Gott. Da brauche ich eben, dass Leute mir, dass ich mir sagen lasse, was Gott, was hast du denn vor? Und nicht nur sagen lasse, sondern es auch, ja, höre. Und nicht umsonst steckt im Deutschen das Wort hören und das Wort gehorsam, das ist eng miteinander verwandt. Und wenn du das eine nicht tust oder bei dem einen aufhörst und nie wagst, das, was er tut, was er sagt, in dein Leben hinein zu buchstabieren, auch wenn du es nicht verstehst, dann wirst du nie erspüren, was Gott für Wunder tun kann. Dass Gott heute durchsprechen kann, hindurchsprechen kann. Jesus nachfolgen heißt eben nicht einfach nur dabei sein, ab und zu mal da, das zu hören und zu, ja, was er vielleicht sagen könnte, vielleicht im Hauskreis ab und zu mal aufzutauchen, im Gottesdienst wahrzunehmen, wenn es mir gerade wieder so ist, sondern Gottes Wege mit mir zu erkunden. Mit dir. Und du bist für Gott ja nicht im Problemfall, mit dem er es zu tun hat, wo du sagst, oh Scheiße, wie könnte ich jetzt mit dem noch reden? Nein, er hat dich wunderbar gemacht. Und er sehnt sich danach, dass er bei dir Dinge verändern kann. Dass er bei dir dich führen kann, dass du auf ihn dich einlässt, dass, was du auf dagegen sprechen lässt, aufhörst zu sprechen und zu sagen, ich will es mal wagen, nach Gottes Methoden zu fragen. Wie gesagt, das Prinzip Gottes, Dinge zu hören und diese zu leben. Und dann geht es weiter in unserem Text, da heißt es, und da wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Nö. Das soll ich auf mich überzeugen lassen? Nee, das ist nicht mein Weg. Viele verließen damit nicht nur Jesus, sondern auch die Gemeinschaft der anderen Jünger. Das war auch oft ein Tiefpunkt für Jesus. Ein Menschen, den er lieb hatte, ein Menschen, den er, ja, den er mit uns so oft schon vielleicht geredet hat, sagt, nee, Jesus, das ist mir zu viel, mit dir will ich nichts zu tun haben. Und es ist, glaube ich, ein Grundproblem auch von uns, dass wir, ja, oft Spaltung in unserer Gemeinde zulassen. So, da gibt es ein Schlagzeichen in der Kirche? Nee, das passt überhaupt nicht. Gehört nie da rein. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Die Lieder sind außerdem furchtbar. Also, wir haben solche schönen Lieder im Gesangbuch. Und dann singen diese grauenvolle Lieder, die ich nicht mitsingen kann. Oder die anderen sagen, oh Mensch, das Kinder schlurft dabei, ey, wenn die anderen singen. Oder die anderen sagen, was mit dem? Soll ich auf einer Kirchenbank sitzen? Nee. Der soll erst mal zu mir kommen. Der soll erst mal bereuen, was er gesagt hat und getan hat. Und dann, unter Umständen, bin ich bereit, darauf zurückzukommen. Wie viele Leute sagen heute, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, weil die Landeskirche wieder mal was Falsches gesagt hat. Weil der Kirchenverstand nicht so reagiert hat, wie ich das wollte. Weil irgendwas anders gelaufen ist. Und wir stecken doch da voll noch drin. In den Corona-Nachwirkungen. Alles, was da passiert und gesagt worden ist. Und da ist sicher auch vieles falsch gemacht worden, auch von uns als Kirche. Vieles, wo wir vielleicht anders hätte handeln können. Aber ich hätte auch mir gewünscht von vielen anderen, dass sie nicht so hartherzig sind und ja, einfach dann sagen, dann gehen wir ohne euch. Dass wir uns nicht treffen können. Dass wir uns nicht vergeben können. Wie wollen wir weitermachen? Wollen wir das immer wieder weiter brodeln lassen in uns, was damals vor 3, 4 Jahren waren? Der muss erst kommen. Und wenn er was sagt, dann komme ich unter Umständen, wenn er bereut, und zwar auf Füßen vor mir. Ja, dann, was erwarte ich denn? Gott würde sagen, zu dem, von dem du es erwartest, zu dem komme ich noch. Aber heute habe ich eigentlich mit dir zu reden. Heute möchte ich mit dir sein. Und ich frage dich, willst du gehen? Willst du dich auseinanderleben? Die Jünger, die waren damals ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedliche Charakteren. Da waren die der Zweifler. Da war der, der schnell mal Angst hatte. Der Aufbrausende. Aber sie blieben zusammen. Sie blieben zusammen. Trotz all der Unterschiedlichkeit. Und es wäre eine Größe und es wäre eine Wegweisung und ein Aushängeschild unserer Kirchgemeinde, unserer Kirchgemeinden, wenn wir zusammenbleiben, trotz Unterschiede, trotz unterschiedlicher Meinung, aber gemeinsam auf diesen einen Jesus schauen und von dem erwarten, dass er uns unterbricht und führt, lenkt und leitet. Wir sollten wissen, Gott ist eins, er ist treu. Er liebt auch Treue von uns. Und vielleicht erlebe ich nicht jeden Höhepunkt, jedes Wunder, jeden Tag aufs Neue, die Highlights schlechthin. Aber er ist treu und er liebt dich und sehnt sich nach dir. Und wenn wir manchmal fragen, hat ihr da ein Zeugnis zu geben, dann würde ich mir wünschen, dass ihr nicht erwartet, wann bin ich das letzte Mal aus dem 10. Stockwerk gesprungen, 3-mal aufgetitscht, habe überlebt und das will ich jetzt erzählen. Sondern davon erzählen, wie er dich vielleicht ja, gerade in deinem Alltag getragen hat, wo du keine Kraft mehr hattest, wo du nicht mehr weiter wusstest und gebetet hast und dann ging der nächste Schritt. Und es war nicht die andere Welt, nicht das Wunder schlechthin, aber es war da. Und ich glaube, das sollten wir uns sagen und das sollten wir erleben. Gott liebt die Gemeinschaft mit dir und mit deinem Mitbruder und Mitschwester. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir unterschiedlich sind, dass wir unterschiedlich ticken und trotzdem zusammenstehen. Dass wir den anderen auch Raum geben, Dinge anders sehen zu dürfen. Im Blick von manch anderen Dingen. Und nicht erst zu sagen, nur wenn du auf diese eine Schiene gehst, dann reden wir noch gemeinsam, dann beten wir noch gemeinsam. Gott würde vielleicht sagen, du brauchst Gemeinde, und die Gemeinde braucht dich. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann geh es nicht ohne eine Gemeinschaft. Da geht es in eine Gemeinschaft, die durchträgt, die durchhält. Es gibt Dinge, die kannst du dir einfach nicht sagen. Du kannst dir selber keine Vergebung zusprechen. Dazu brauchst du einen Mitbruder, eine Mitschwester. Dazu brauchst du jemanden, der sagt, dir ist deine Sünden vergeben, dir ist deine Schuld vergeben. Du kannst dir keinen Segen selbst zusprechen, sondern ein anderer darf in Gottes Namen dir diesen Segen Gottes in deine Beziehung mit ihm, Beziehung mit deinen Mitmenschen legen. Und dann klein wird dein Glaube schnell kalt und eng und hartherzig und trägt vor allen Dingen keine Frucht. Und es ist so schade, wenn du nicht Teil dieser Gemeinde wärst, weil Gott genau dir vielleicht die 5 Brote gegeben hat, die wir jetzt gerade brauchen. Weil gerade dir gerade das Talent und die Begabung gegeben hat, ja, die nur du hast. Und du bist vielleicht schon 3-mal abgewiesen worden von Leuten, wo du gesagt hast, ich will es wagen. Dann wag's noch mal. Und lasst uns öfter und offen sein dafür, den anderen auch wahrzunehmen. Einer erzählte mal, dass er bei jemandem früheren Bekannten war, den er lange nicht gesehen hatte. Er wusste aber, dass er früher einmal aktiv im Glauben stand. Und er wollte dem Bekannten seinen Glauben erzählen. Da sagte dieser, dass er glaubenstechnisch nicht mehr viel am Hut hätte. Ja, früher, da war es mal so. Aber jetzt. Und ganz zum Schluss, und das hat ihn sehr verwundert, sagte er, der andere, aber ich freue mich, dass du noch dabei bist. Und da war er an seine Frage gekommen, wieso freust du dich? Ich würde mich freuen, wenn du es neu wagen würdest. Denn Gott will mit dir zusammen sein. Und dann fragt Jesus, und diese Frage möchte ich heute dir stellen, willst du auch gehen? Der Petrus antwortete, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gott. Jesus fragt seine 12 engsten Mitarbeiter und Freunde, wollt ihr mich auch verlassen? Ist es für euch auch zu viel? Seid ihr auch herausgefordert? Meint ihr, Kraft eurer Wassersuppe, ihr werdet es nicht packen? Jesus hat Gefühle wie wir. Er kann es komplett verstehen, wenn es uns vielleicht manchmal ganz anders geht. Wir können Jesus auch enttäuschen. Wir können ihn enttäuschen, wenn wir ihn kennen und trotzdem ein Leben ohne ihn leben wollen. Aber er sucht dich, weil seine Liebe viel größer ist. Wohin willst du gehen? Hat Gott für dich Worte des ewigen Lebens? Willst du diese Worte, die er dich in dich hineingelegt, in deine Gemeinde investieren, in deine Familie, in dein Leben? Die Jünger, die waren herausgefordert, wie gesagt, unterschiedlich, kein Einheitsbrei. Die haben auch sicher mal gezofft sich und waren unterschiedlich drauf, aber sie blieben zusammen. Sie haben eine Einheit, sie spalten sich nicht ab. Jesus wünscht sich, dass wir nicht nur von Begegnungen früherer Tage leben, sondern er möchte heute mit uns leben. Du sagst, Jesus, ich habe Worte, ich habe Wege für dich, sagt Jesus zu dir. Die haben heute Relevanz für dich, denn ich kenne dich. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich erschaffen. Ich habe heute dir etwas zu sagen. Ja, du hast früher meine Worte vertraut, hast mitgearbeitet. Auf dich war Verlass. Aber ich kenne auch deine Lauheit heute. Viel Schein, wenig Sein. Willst du heute wieder weggehen oder darf ich einladen zu bleiben? Dir ist nicht alles klar, dann bist du bei mir genau richtig. Im Alten Testament erinnert Gott immer wieder, so wie ich euch damals gerettet habe, so will ich auch heute sein. In deinem Leben werden nicht jeden Tag die größten Wunder passieren, wie gesagt, aber Gott ist da und treu. Du kennst deinen Weg nicht. Ich habe einen für dich, würde Jesus sagen. Wollen wir ihn gemeinsam gehen? Jeden Tag aufs Neue einen Schritt riskieren? Jeden Tag will ich dir zeigen, er wird dir erst bewusst, wenn du den Tag mit mir gehst. Ich verspreche dir, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Gedanken sind größer. Und meine Wege sind größer und weiter als deine Wege, die du siehst. Und mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird Kraft haben. Es hat Kraft in deinem Leben. Was wird deine Antwort sein? Vielleicht können wir uns die Antwort im nächsten Lied gemeinsam zusingen.